Wir wollen jetzt uns in den kommenden Minuten dem Hamburger Hafen zuwenden. Dort wurde heute von der Gruppe Grow, die sich ums Ganzbündnis organisiert, aufgerufen. Shutdown G20, Shutdown the Harbor oder G20, Shutdown the Harbor. Heißt, ein Hafen dicht machen ist die Devise. Genau das wird angedacht. Und zwar soll eben der Hafen besetzt, blockiert werden. Grow will dahin gehen, Zitat, wo es dem Kapitalismus wirklich wehtut, und ruft eben auf, den Hafen zu besetzen. Seit 7 Uhr sind Leute unterwegs, um genau diese Aktion zu realisieren. Die Intention, die Grow damit verfolgt, die Gruppe, die das angestoßen hat, die möchte, das ist wieder ein Zitat, die Logistik des Kapitals brechen. Diese Aktion, so heißt es, ist eine Aktion von unten. Die Organisatoren und Organisatorinnen seien vernetzt mit vielen Aktivistinnen, mit denen sie gemeinsam heute den Hafen, also den bedeutendsten oder einer der bedeutendsten Orte der Ökonomie hier in Hamburg, blockieren wollen, um nicht den Eindruck zu erwecken, man würde diejenigen bevormunden, deren Einkommen von diesem Ort abhängt. Also die Hafenarbeiten selbst wurde im Vorhinein vor einigen Wochen auch ein offener Brief aufgesetzt, in dem Grow ihr Ansinnen erklären und dazu aufrufen, eben sich an den Aktionen im Hafen zu beteiligen, also dass die Hafenarbeiterinnen selbst sich entweder an den Blockaden beteiligen oder zumindest aber Verständnis für eine etwaige Blockade heute aufbringen. Wie das ankam, habe ich mich dann gefragt, und es ist ja immer interessant, eben nicht nur Leute zu fragen, die eben das Ganze angestoßen hat, sondern wirklich dahin zu gehen. Und wir sind in Hamburg ich habe die Gunst der Stunde genutzt, mit einem Menschen zu sprechen, der beim Hafenarbeiterstreik 1978 dabei war, nämlich mit Gerd Müller. Der gründete 75 eine kritische gewerkschaftsoppositionelle Gruppe, und mit dem habe ich eben auch über die angestrebte Blockade gesprochen. Auch Gerd Müller wandte sich damals in gewissem Sinne aus einer erzieherischen Motivation heraus den Hafenarbeitern zu, wie man das eben auch der Grow-Gruppe ein bisschen vorwirft, hier und da eben, was diesen offenen Brief angeht. Allerdings machte das Gerd Müller damals auf eine ganz andere Weise, als eben das jetzt die Praxis der Grow-Gruppe in Bezug auf die Hafenblockade der Fall ist. Und ja, bevor wir so auf die Blockade gucken, würde ich sagen, stellt sich Gerd Müller erstmal selbst vor.
Ich habe 1972 bei der Hamburger Hafen- und Lagerhaus, heute heißt die Hamburger Hafen- und Logistik, als Kaiarbeiter angefangen. Von der Vorgeschichte habe ich Germanistik, Geschichte und Soziologie studiert, komme also aus der Ecke, gehöre zu den Leuten, die dann gesagt haben, naja, Lehrer ist auch schön, aber mit den Kindern, mit Leuten was zu machen, die das, was du mit den Kindern machst, hinterher wieder zerlegen, ist vielleicht sinnvoll. Man versucht sozusagen am Ort des Geschehens mit den Erwachsenen was zu machen. Dann war die Idee, dann gehen wir irgendwas arbeiten, sozusagen in einen Betrieb, an die Wurzel des Kapitalismus, und versucht dort eine kritische Gewerkschaftsarbeit zu machen. So habe ich dann das Studium abgebrochen und ab 72 bei der Halle angefangen und war seit 1978 im Betriebsrat mit einer kurzen Unterbrechung, und bin dann 2009 in Altersteilzeit ausgeschieden und bin seit Mai 2010 Rentner, also sozusagen nicht mehr im aktiven Leben, mache aber sehr viel noch mit Kollegengruppen im Hafen, versuche Erfahrungen weiterzugeben, wir treffen uns regelmäßig, mache so eine Art Beratungstätigkeit, damit Erfahrungen, die man gesammelt hat, nicht einfach verschwinden. Und wir haben bei der HALA seit 1975 eine kritische Gruppe zur offiziellen Gewerkschaftspolitik, also eine gewerkschaftsoppositionelle Gruppe, nicht im Sinne gegen Gewerkschaft, sondern als Opposition zum Gewerkschaftsapparat gehabt, und haben seit dieser Zeit eigentlich immer ein Drittel der Stimmen gehabt. Das ist für eine Gruppe, die sich klar links positioniert, recht viel. Und die letzten 6 Jahre meines Arbeitslebens hatte ich auch noch das Vergnügen, einen Betriebsteil zu leiten, weil der geschlossen werden sollte. Und dann hat man mich gefragt, sagen Sie mal, wollen Sie das nicht irgendwie machen? Und Dann habe ich gedacht, okay, dann redst du mal mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen und sagt, man muss ja irgendwie mal lernen, wie würde man das selber denn machen? Und das muss man auch innerhalb des Kapitalismus lernen. Weil wenn man es nicht innerhalb des Kapitalismus lernt, da wird nicht irgendjemand einen Schalter umlegen. Dann machen wir also alles neu jetzt und alles ist ganz anders. Und ich habe gesagt, was wollt ihr? Ihr könnt jetzt hier so weitermachen, dann ist in einem Jahr hier Schluss. Oder wir überlegen sehr nah auch an euch, wie kann man innerhalb dieser Rahmenbedingungen so einen Betriebsteil führen. Das war das Containerpack und Zentrum am Burchardkai, so eine Containerpackstation am Containerterminal Burchardkai. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich dann entschieden zu sagen, ja okay, wir machen das gemeinsam miteinander zusammen. Und wir waren auch durchaus relativ erfolgreich, heißt, dass man sich nicht nur einen lauen Lenz machen kann, dass man aber auch gucken muss, das Unternehmen muss sich da keine goldene Nase dran verdienen, sondern muss gucken, wie gestaltest du Arbeitsbedingungen so, dass du sozusagen in diesem Marktfeld sagst, du machst einen vernünftigen Job, es ist zumindest plus minus null und es wird aber auch über die Gestaltung der Arbeitsbedingungen geredet. Da muss man unter anderem auch darüber reden, dass man sagt, du, wenn du einen Videorekorder für 19,20 Euro kaufen willst, dann musst du einen 40-Fuß-Container mit Videorekordern in einer bestimmten Zeit auspacken, sonst kriegst du ihn nicht für 19,90. Das heißt, mir kam es auch darauf an, solche Lerneffekte zu erzielen. Zu sagen, du, wenn ihr eine Konsumhaltung habt und was ihr wollt und die Erwartungshaltung, das kommt irgendwo her. Und das sind nicht nur die Leute, die in Ostasien für 3 Euro die Dinger zusammenkleben, sondern da hängt auch eure Arbeitsbedingungen dran. Und wenn ihr eure Arbeitsbedingungen anders haben wollt, dann müsst ihr was tun. Ich habe gesagt, ich habe das die letzten 6 Jahre gemacht, das war 2003. Das heißt, ich habe vorher schon 30, 35 Jahre mit den Menschen zusammengearbeitet. Wir haben Arbeitskämpfe miteinander geführt. Das heißt also, die haben eine Figur vor sich gehabt, wo das mit der da oben nicht so funktioniert.
Und was diese kritische Gewerkschaftsarbeit bedeutete und dass die durchaus effektiv war, das zeigt das Beispiel vom Hafenarbeiterstreik 1978.
Unser Ansinnen war mit dieser Gruppe, Meinungsbildung von unten zu betreiben. Und der Streik 1978 zum Beispiel, der ist so organisiert worden, dass die ÖTV das Gefühl hatte, sie müsste mal Stärke demonstrieren. Und hat sich überlegt, wie kriege ich die Leute dafür? Und dann werden plötzlich radikale Sprachmuster benutzt. Da habe ich einen rechtssozialdemokratischen Gewerkschaftssekretär, der sehr, sehr enges Unternehmerverhältnis immer hat, der sagt plötzlich, es handelt sich hier um eine klassenmäßige Auseinandersetzung zwischen Lohnarbeit und Kapital. Da bin ich schier vom Stuhl gefallen, weil der würde das sonst nie in die Hand nehmen. Dann macht man mal so radikale Geschichten, um Stimmung zu erzeugen. Dann haben in diesem Streik die Hafenarbeiter den Durchschnitt als Streikgeld ihrer letzten Bezahlung erhalten, da im Hafen immer sehr, sehr viel Mehrarbeit gemacht wurde, also über die damalige 40-Stunden-Woche hinaus, denn ist das alles mit eingeflossen. Das heißt, die Leute sind während des Streiks teilweise besser bezahlt worden, als wenn sie gearbeitet hätten. Das ist eine Art und Weise, wie ich mir Leute zum Streik kaufe. Das Ende vom Lied war, dass das Gros der Hafenarbeiter am Besenbinderhof unten am Gewerkschaftshaus gestanden hat. Und da ist der Steindamm auch gleich um die Ecke und da sind dann auch gleich allerlei Vergnügungen. Und wir haben damals sehr, sehr viel Arbeit von linker kritischer Seite reingesteckt, zu sagen, unser Platz ist im Hafen, da wo Streikposten sind, da wo es darum geht. Das war auch sehr effektiv. Da hat auch damals diese Filmarbeit, von der ich gesprochen habe, viel dazu beigetragen, weil wir haben im Hafen gefilmt und sind dann ins Gewerkschaftshaus gezogen, haben Fernseher hingestellt. Damals war das noch nicht so mit Beamer, das gab es alles nicht. Denn war 1978. Und dann gab es Diskussionen zwischen den Leuten. Dann haben die Funktionäre uns den Stecker rausgezogen, weil das stört hier. Dann sind aber 50 Leute zur Streikleitung raufgetrampelt. Kommt doch mal mit und so weiter. Das machen die Menschen denn dann? Und dann hatten wir auch wieder Strom. Da ließ sich einfach sehr viel bewegen mit den Menschen. Und das Ende vom Lied war bei diesem Streik 78, der sollte dann sehr schnell wieder beerdigt werden. Weil man hatte Stärke gezeigt und da hat man einen Kompromiss gemacht. Und da haben wir sehr viel Aufklärungsarbeiten gemacht, weil dieser Kompromiss war ein einziger Beschiss. Man hat nämlich gesagt, man hätte 7% Lohnerhöhung rausgehandelt. Die Forderung war damals 12%, also war gigantisch, ist heute überhaupt gar nicht mehr denkbar. Es hatte aber sehr lange Zeit sehr moderate Lohnerhöhungen nur gegeben. Aber man hatte die übliche Tarifarithmetik gemacht und hat gesagt, Dollar Abschluss 7%, aber nur für 11 Monate. Und wenn man ein bisschen Frau ein bisschen Aufklärungsarbeit macht, dann rechnest du dir aus, das sind keine 7%, weil es nicht über die volle Laufzeit ist, sondern du setzt einen Monat in Sand und wenn du den dann ausrechnest und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass in der Urabstimmung das Verhandlungsergebnis nicht akzeptiert worden ist von den Hafenarbeitern. Das hat die Gewerkschaftsbürokratie absolut geschockt, weil sie haben gedacht, Streik, wir bezahlen die gut und wir sagen Schluss ist Schluss und dann muss auch gefälligst Ruhe sein. Ja? Das heißt also, du kannst, wenn kritische Leute im Betrieb sind, die aber drin sind, die mit den Menschen arbeiten, kannst du eine ganze Menge bewegen.
Ja, und nun haben wir 2017 und nicht mehr 1978. Deswegen habe ich mal Gerd nach den veränderten Arbeitsverhältnissen gefragt und der sieht das vor allem folgendermaßen.
Der Hafen ist lange, lange Zeit ein Bereich noch gewesen, der wenig industrialisiert war. Als ich 72 im Hafen angefangen habe, da war die Hafenarbeit eher so auf der Manufakturebene. Also nicht handwerklich, sondern schon größer organisiert. Aber es haben viele Menschen zusammengearbeitet. Es war eine große Mischung zwischen Handarbeit, Kopfarbeit, Maschinenarbeit. Die Menschen waren aufeinander angewiesen. Es gab ein sehr hohes Kommunikationsniveau. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Hafenarbeiterschaft relativ eine lange politische Tradition auch hat. Im Hamburger Hafen ist traditionell die KPD früher auch immer sehr stark gewesen. In meiner Zeit hat das keine Rolle mehr gespielt, hat auch die DKP keine große Rolle gespielt. Aber dieser Zusammenhalt, das Gefühl der täglichen Erfahrung, des aufeinander Angewiesenseins, stellt eine ganz andere Basis für Solidarität dar, als eine industrialisierte Arbeit. Es hat dann zwei Bewegungen gegeben. Die eine ist eine, die auf die Veränderung der Hafenarbeit zurückzuführen ist. Durch die Containerisierung sind nach und nach sehr viele Einzelarbeitsplätze entstanden. Ein Containerbrückenfahrer ist ein absolut isolierter Arbeitsplatz in 50 Meter Höhe. Da kann sich mal hier und da vielleicht noch mal über Funk verständigen. Im Zeitalter sozusagen der digitalen Aufträge ist das auch zurückgetreten. Wir haben früher mal eine lange Auseinandersetzung darüber geführt, sollen Aufträge per Funk noch weitergegeben werden oder soll es nicht alles über Display kommen? Waren die Kollegen sehr gespalten, weil Funk auch nervig ist. Dann fanden sie das erst ganz toll. Und dann haben sie gemerkt, da fehlt was. Teilweise fahren die dann Kanzel an Kanzel mit diesen großen Straddle-Carriern, um sich überhaupt noch mal unterhalten zu können. Denn das hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Das spitzt sich heutzutage so zu, dass es nicht mal mehr gemeinsame Pausen gibt. Heutzutage arbeitet man ja in Pausenfenstern. Es soll ja kontinuierlicher Betrieb gewährleistet sein. Das heißt also, die Leute haben immer zu unterschiedlichen Zeiten Pause. Denn das heißt also, die ganzen Kommunikationsstrukturen sind weitestgehend weg in den zentralen Bereichen der Hafenarbeit, die die Containerisierung heute darstellt. Und dann gibt es ein gesellschaftliches Phänomen, wo, glaube ich, die Technologie, mit der wir es zu tun haben, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir haben eine sehr, sehr große Tendenz zur Individualisierung. Also wenn ich junge Leute zum Beispiel sehe, die zu dritt am Tisch sitzen, sich nicht unterhalten und jeder simst mit seinem Handy, da ist was passiert. Sehr zentral ist die Struktur der Arbeitsbedingungen, die zur Vereinzelung führen, wo es eine große gewerkschaftliche Aufgabe eigentlich wäre, zu sagen, wie komme ich eigentlich, also auch unter, wenn ich das nur mal unter Organisationsgesichtspunkten gewerkschaftlich betrachte, wenn ich überhaupt noch irgendwas organisieren will, dann muss ich ja die Leute irgendwie zusammenkriegen. Und das kann ich nicht machen, indem ich ab und zu mein Fluchblatt schreibe oder also da ist einfach viel passiert, da wäre eine große Aufgabe zu sagen, wie komme ich wieder zu Arbeitsplatzgestaltungen, die die Menschen überhaupt wieder kommunikationsfähig macht.
Ja, und angesprochen auf die Aktionen, die heute jetzt im Moment von denjenigen ausgehen sollen, die letztlich wahrscheinlich von einem ähnlichen Veränderungswunsch getrieben sind, wie Gerd es damals war und heute immer noch ist. Angesprochen also unter anderem auch auf die Aktionen, die dieser Tage gegen den G20-Gipfel laufen, meinte Gerd.
Ich finde, dass manche Sachen zu kurz springen, wenn jemand sagt, ich muss aber meine Wut rauslassen und kann ich verstehen, halte ich in vieler Hinsicht für kontraproduktiv. aber ist nachvollziehbar. Das ist auch sehr gemischt, das ist eine Mischung aus Jugendrevolte zum Teil und Auffassung und Wegen, von denen ich der Meinung bin, dass sie nirgendwo hinführen. Aber, wenn massenhaft, und das kann man jetzt schon sehen, Leute zusammenkommen, die sozusagen überhaupt mal registrieren und eine Gegenwehr entwickeln, was hier passiert. Wenn man hier guckt, dass sozusagen, weil sich ein Privatclub trifft, von Leuten, die sich sozusagen zu den Herrinnen und Herren der Welt selbst ernannt haben. Wenn Leute das plötzlich mal sehen und nicht nur in der Tagesschau sehen, oh, da haben sich welche getroffen und was Interessantes diskutiert, wenn die die Wirkung direkt spüren, dann passiert mit den Menschen was. Und ich glaube sozusagen, also bei allem, was ich so mitkriege, es gibt ein unangenehmes Gefühl. Die Leute, die die Macht über die Medien und über diese Stadt und über anderes haben, geben sich ja große, große Mühe, die Schuldfrage zu klären. Nämlich, wenn es sozusagen diese furchtbaren Radikalen nicht geben würde, dann würde das ja hier alles ganz friedlich abgehen. Würde ja auch nicht friedlich abgehen. Also wenn es völlig klar wäre und irgendjemand würde sicherstellen können, dass keine Schaufensterscheibe zu Bruch geht und nichts, würden die identische Maßnahmen treffen. Weil die nichts mehr fürchten, als dass viele Leute sehen, was die da tun, wie die sich bedienen an der Welt. Und Hamburg wäre auch im Ausnahmezustand. Ich glaube, es kommt aber darauf an, das den Menschen zu vermitteln. Und gegen diese massive Pressepolitik, wo ich zu meinem Leidwesen feststelle, dass sogar die Taz auf der ersten Seite da anklappt und sagt, ja, und die Polizei kann ja nicht anders wegen der Autonomen und so weiter. Das fand ich höchst ärgerlich, aber so was. Denn das sehen die Leute. Und immer dann, wenn viele Leute zusammenkommen, hat das immer einen Wert. Wenn man jetzt meint, dass man es den Mächtigen jetzt in diesen Tagen mal ordentlich zeigen will, halte ich das für Blödsinn. Weil denen kann man überhaupt gar nichts zeigen, weil haben die Macht und das demonstrieren die hier sehr deutlich, dass sie die Macht haben. Du kannst dich mit dem Bus nicht mehr bewegen, du kannst dich mit dem Auto nicht mehr bewegen, du kannst dich mit vielen öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr bewegen. Ich steige in Elmshorn im Bus, da stehen schon, in Zug, da stehen schon die Bullen am Bahnsteig in Elmshorn. Das ist 40 Kilometer weg. Das sehen die Leute. Und die Frage ist, wie man das transportiert. Es müssen auch Leute sein, die das in den täglichen Alltag weiter rein transportieren. Da wird die Musik gemacht.
Ja, natürlich kam unser Gespräch dann auch darauf, dass die Gruppe Grow, die sich eben ums ganze Bündnis organisiert, eine Blockade des Hafens heute anvisiert hat. Und dazu meinte Gerd Folgendes.
Also die Leute, die sozusagen jetzt den Hamburger Hafen blockieren wollen. Da würde ich sagen, toll wäre natürlich, wenn anlässlich von G20 am Freitag und am Samstag im Hamburger Hafen die Arbeit ruhen würde. Ja, klasse. Aber so weit sind die Menschen dann noch lange nicht. Und diejenigen, die das jetzt blockieren wollen, haben offenen Brief geschrieben an alle, die im Hamburger Hafen arbeiten müssen. Daraufhin habe ich gesagt, finde ich höchst ärgerlich. Wir arbeiten doch nicht nur, weil wir arbeiten müssen. Jeder macht doch irgendwas. Bitteschön, was machst du denn, wenn du jetzt nicht arbeiten musst? Liegst du auf dem Sofa oder in der Sonne oder was machst du denn dann? Oder schläfst du die ganze Zeit? Ich behaupte ja nicht, dass wir uns durch Lohnarbeit definieren. Aber wir definieren uns als Menschen ja dadurch, dass wir etwas gestalten, etwas schaffen. Und dazu gehört natürlich auch alles, was zur Reproduktion unseres Lebens gehört. Dass man Möbel baut, dass man eine Zeitung macht, dass man alle möglichen Dinge macht und dass man sozusagen die Ressourcen, die man dort produziert, dass man die irgendwie vernünftig verteilt. Der Mensch muss doch irgendetwas tun. Und wenn du die Leute, die im Hafen arbeiten, fragst, die finden das gut, dass sie da was machen, nicht jeden Tag. Und manchmal denken sie ja alle zu wenig darüber nach, was sie da machen. Das will ich ja nicht in Abrede stellen. Aber Tätigkeit, Gestalten im Leben hat auch einen Wert. So. Und damit ich nicht missverstanden werde, ich sage nicht, die da oben sind böse und wenn wir die durch andere ersetzen würden, dann wäre alles gut. Die da oben, es gibt einfach welche, ob oben oder unten, die Macht haben. Die jedenfalls, die Macht über die Staatsgewalt und interessanterweise auch über die Rechtsprechung haben, wie wir gesehen haben, die sind ja nur so stark, weil wir die lassen. Also sind von sich aus, sind die gar nichts. Die sind nur so stark, weil alle irgendwie sagen, ja, ich kann ja doch nichts machen und so weiter. Ich tue mein Leben lang nichts anderes, als mit Menschen zu üben, zu sagen, du, wir können was machen, lass uns mal machen.
Nun hat die Gruppe, die zur Hafenblockade aufruft, einen offenen Brief geschrieben, Gerd hat es gerade angesprochen, der den Hafenarbeitern erklären soll, weshalb ihr Arbeitsplatz als Ort des Geschehens heute, als Ort, wo blockiert werden soll, ausgewählt wurde und warum sie dazu aufruft, sich am besten Falle an der Aktion zu beteiligen. Und auf die Frage, wie denn der offene Brief der Grow-Gruppe bei ihren Adressaten, also den Hafenarbeitern, ankam, antwortete Gerd:
Das haben doch 90% überhaupt gar nicht mitgekriegt. Es hatte jemand aus Kiel von Chaosfilm das MPZ angesprochen und mich als Ex-Hafenarbeiter angesprochen. Beim Camp, da war noch nicht klar, was da alles abgehen würde, ein Veranstaltungszelt zu machen, ob man da nicht was zu Hafen machen könnte. Ob ich nicht Hafenarbeiter wüsste, die dort sozusagen sich engagieren oder was machen würden. Dem habe ich zurückgeschrieben, habe gesagt, dass dann bestimmt 90% der Menschen, die im Hafen arbeiten, sind, was G20 angeht, im Wesentlichen davon bewegt, wie komme ich zur Arbeit, was passiert, wenn ich nicht hinkomme und wie komme ich von der Arbeit wieder weg, wenn die da irgendwas machen und so weiter. Die registrieren das doch gar nicht, weil das doch überhaupt gar nicht dahin vermittelt wird. Wie willst du das denn dahin vermitteln? Das ist doch nicht damit getan, indem ich im Netz so einen offenen Brief streue und hoffe, das ist halt so. Das sind Menschen, die durchaus von einer theoretischen Seite her sagen, das finde ich irgendwie richtig, da versuche ich was. Das anerkenne ich auch. Über eine relativ arrogante Diktion, die im Hamburger Hafen arbeiten müssen, das ärgert mich. Nicht die Aktion selber, dass man sagt, man will was blockieren und so weiter und so weiter. Das ist alles okay. Das kann man alles mal machen, symbolisch, um mal Aufmerksamkeit zu erregen, um dann vielleicht sich zu artikulieren, um da vielleicht auch eine Kundgebung abzuhalten und ein bisschen was zu erzählen. Wenn es irgendwie geht in einer Sprache, die Menschen auch verstehen. Also wenn ich sozusagen ständig jemand die Welt erkläre, wir haben in dieser ganzen Zeit, es ist diese so Ende 60er, 70er bis in die 80er Jahre, als es so relativ viel kommunistische Gruppen gab, wie sie auch immer hießen, KPDML, PLPI, KB, was auch immer. Da waren erhebliche dabei, den Menschen ständig die Welt zu erklären. Und ich sag mal, als ich aus dem Studium gekommen bin und im Hafen angefangen habe, auf Schuppen 75, gibt's alles nicht mehr, steht alles nicht mehr, denn habe ich eine ähnliche Arroganz mit mir rumgetragen. Ich habe gerade studiert und weiß, oh, ich weiß das schon alles. Und es hat ungefähr 2 Monate gedauert. Da war mein Maß ungefähr so auf ein Drittel zusammengeschrumpft, weil ich irgendwie gesehen habe, ich weiß, dass ich nichts weiß. Dass ich sozusagen auf Qualitäten gestoßen bin, die sich nicht mal eben, weil man gut lesen kann und weil man gut systematisch was angucken kann, das erklärt sich damit nicht. Da sind ganz viele Fähigkeiten gefragt. So. Und das muss man mal begreifen, dass die eigenen Fähigkeiten, was analysieren zu können und zu wissen, wie denn die Welt sei, dass es das nicht ist. Ne? Und da ist einfach eine bessere Vernetzung und Kommunikation gefragt. Da musste mal vielleicht dir die Mühe machen zu sagen, bevor ich jetzt was lostrete, versuche ich mal mit Leuten zu reden und sagen, du, sag mal, was meint ihr denn, wo könnte man da, sollten wir vorher mal Fluchblätter verteilen, nicht wann wir was blockieren wollen und so weiter, damit dann die Gegenseite schon da ist, sondern um mal bei den Menschen was zu erreichen. Das fehlt. Es gibt eine irrsinnige Kluft zwischen denjenigen, die sagen, wir wollen aber und wir machen. Und ich akzeptiere das, die Ansätze im Großen und Ganzen. Aber es wird nichts bewegen, wenn du die Menschen nicht erreichst.